Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir über Powerstations und Solar fürs Camping.
Powerstations sind seit mittlerweile etwas längerer Zeit in aller Munde und sind ja auch sehr praktisch. Wir haben selber ja auch eine und nutzen die sehr gerne. Aber wir haben mal einen genaueren Blick drauf geworfen, wer die Teile wirklich braucht. Sebastian, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen?
Ja, wahrscheinlich haben ja viele, die sich haben wild machen lassen vom bösen Blackout, sich so ein Ding gekauft, ja, in der Vermutung, dass sie dann absolut safe sind. Blackout ist jetzt nicht gekommen, wie es vorhersehbar war, weil es halt einfach alles Panikmache war. Wir wollen auch gar nicht darauf gucken, aber wir haben das halt so ein bisschen mitgekriegt, wie die Berichterstattung war. Sondern wir wollen halt mal aus Camper-Sicht drauf schauen, wer braucht eine Powerstation, für wen ist eine Powerstation das Richtige, welche brauche ich, welche Größe brauche ich und wollen so ein bisschen mal auch Rechnungen und Beispiele zeigen, damit ihr halt wirklich konkret mal was in der Hand oder im Ohr jetzt habt, wie das für euch sinnvoll ist.
Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, kommt noch ganz kurz Werbung. Sebastian, weißt du noch, als wir letztes Jahr bei euch in Portugal auf dem Campingplatz standen, sie richtig schön direkt an der Steilküste, Sonnenuntergang Deluxe, aber das WLAN so ganz ungesichert, offen, noch nicht mal Passwort, Camping 123.
Ja, das ist so typisch, ne? Und wir waren echt froh, dass wir NordVPN damals am Start hatten. Ohne VPN-Zugang hätten wir keine Mails richtig checken können, hätten nicht sinnvoll recherchieren können und vor allem abends nicht unsere Lieblingsserie streamen können.
Wir nutzen NordVPN ja beide seit Jahren. Ich ehrlich gesagt ein bisschen auf deinen Druck hin, du erinnerst dich. Und zwar auch nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch um auf den Reisen halt mal eben auf deutsche Shops oder Webseiten zuzugreifen, die sonst blockiert werden oder in Deutschland auch auf ausländische Seiten zu gehen, was auch immer wieder bei uns ein Thema ist.
Ja, oder wenn wir im Ausland deutsches Fernsehen schauen wollen, also zum Beispiel Tatort beim Camping oder auch auf die Bundesliga im Ausland nicht verzichten wollen.
Beides für mich nicht so relevant. Die Bundesliga und Tatort, dafür aber anderes deutsches Fernsehen, zum Beispiel auch so ein paar Mediatheken. Und das Ganze mit NordVPN funktioniert eigentlich super easy. Man öffnet einfach die App, verbindet sich und das war's dann auch schon. Ihr könnt bis zu 10 Geräte gleichzeitig absichern, wirklich vom Smartphone bis zum Laptop.
Ja, und NordVPN schützt dich außerdem aktiv vor Schadsoftware, Trackern und Phishing-Seiten, und zwar bevor irgendwas passiert. Und wenn es irgendwo mal hakt, weil der Anbieter die Geschwindigkeit drosselt, dann kann ein VPN-Server auf jeden Fall auch helfen.
Ich finde es einfach cool, unterwegs online genauso sicher und auch frei zu sein wie zu Hause. Und wenn du das auch möchtest, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann kannst du dir mit unserem Code CAMPERSTYLE jetzt fette Rabatte und 4 Bonusmonate auf das 2-Jahres-Paket sichern.
Ja, geht dafür einfach auf nordvpn.com/camperstyle, also nordvpn zusammengeschrieben.com, com, dann ein Slash und dann CAMPERSTYLE, CAMPERSTYLE und such dir ein Paket aus, was am besten zu deinen Bedürfnissen passt.
Du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du kannst den Service ganz einfach ohne Risiko erstmal testen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim sicheren Surfen. Den Link findest du natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
Ja, wie fangen wir an, Nele?
Ich würde mal wirklich wieder bei den Basics anfangen, weil wir haben sicherlich auch ein paar Leute dabei, die sich noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt haben, deswegen steigen wir doch ein mit, was sind Powerstations überhaupt?
Tragbare Batterien, nächste Frage.
Und wo liegt der Unterschied zu anderen Batterien, also zum Beispiel zu den klassischen Autobatterien oder zu diesen Bordbatterien, die ja auch Lithium-Ionen-Akkus häufig schon sind? Wie würdest du das abgrenzen?
Ja, wir können ja erstmal sagen, Powerstation ist im Prinzip eine bisschen größere Powerbank, also auch teilweise deutlich größere Powerbank. Powerbank kennt ja mittlerweile jeder, ja, kleine tragbare Batterien. Kann ich mein Handy, mein Tablet, manchmal sogar meinen Laptop mit aufladen. Und Powerstations sind quasi die großen Brüder und Schwestern der Powerbanks, die aber dann auf jeden Fall noch 230 Volt mitbringen im Normalfall und auch einen Solaranschluss haben. Am Rande, ich habe auch eine Powerstation, die Solar eingebaut hat und einen 230 Volt Anschluss, also Powerbank. Habe ich Powerstation gesagt? Ich habe eine Powerbank, die das hat.
Ah, okay.
Also sowas gibt es durchaus auch, aber da ist so wenig Solar drauf, dass das eigentlich nur Marketing ist und überhaupt keinen Sinn macht. Aber wieder zurück. Also ist es eigentlich eine große tragbare Batterie, die ihr auf verschiedenen Wegen laden könnt, also über 12 Volt, 230 Volt, über Solar und aus der ihr quasi auch aus verschiedenen Wegen Strom rauskriegt, USB, 12 Volt, 230 Volt und die gibt es halt in verschiedenen Kapazitäten.
Und wir wollen heute über die Modelle sprechen, die ihr fertig kaufen könnt. Also die sind dann meistens in so einem kleinen Köfferchen schon drin oder in so einem Case. Man kann sich die theoretisch auch selber bauen. Das haben wir in Mexiko gemacht. Es gibt eben Lithium-Ionen-Batterien, die man sich auch so ins Wohnmobil stellen kann. Und es gibt Cases dafür, die dann auch schon die entsprechenden Anschlüsse quasi im Case verbaut haben. Aber wir fokussieren uns jetzt die ihr auf dem Markt, gebrauchsfertig findet.
Genau.
Wir haben ja schon gesagt, Blackout ist das eine Thema, also als Notstromversorgung für zu Hause. Das wollen wir aber, glaube ich, heute ein bisschen ausklammern, sondern wir schauen uns halt den Einsatz beim Camping an, also Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Van, weil ich glaube, das sind ja auch die Zuhörer, die unseren Podcast hören. Und da können wir ja mal einsteigen, warum braucht man sowas überhaupt in Campingfahrzeugen? Sind da denn nicht überall irgendwie Stromanschlüsse schon vorhanden oder Landstromzugänge?
In vielen Fahrzeugen sicherlich, aber du weißt ja selber, gerade bei Wohnwagen und bei kleinen Campern, bei Minicampern, bei Bussen
Ja.
oftmals nicht. Ja, da habe ich zwar, also wenn ich ein Basisfahrzeug habe, also bei einem Minicamper, bei einem Campingbus, habe ich ja im Normalfall eine 12-Volt-Versorgung durch die Starterbatterie und habe ja auch ein 12-Volt-Netz, was meistens quasi ein Zigarettenanzünder ist und unter Umständen reicht mir das nicht. Und genau für die Zwecke ist es sinnvoll. Oder wenn ich vielleicht auch kein 12-Volt-Netz hinten im, ich sag mal, Wohnbereich habe. Bei einem Campingbus ist natürlich der Wohnbereich sehr nahe an der Fahrerkabine. Eigentlich immer dann, ja, wenn ich keine große Strominstallation habe, aber ein bisschen Strom brauche. Oder wenn ich irgendwo campe und keinen Landstrom habe, aber eben Strom benötige. Wenn ich autark sein möchte, weil ich irgendwo eben auch mit einem Fahrzeug stehe, wo ich keinen Außenstromanschluss habe und meine Batterien auch nicht groß genug sind. Wenn ich mein Fahrzeug nicht nachrüsten möchte mit festen Batterien, also da verrate ich jetzt vermutlich auch nichts Neues, wenn ihr Batterien nachrüstet und ein bisschen 12-Volt-Netz nachrüstet und dann ist das häufig günstiger, als eine Powerstation zu kaufen. Warum häufiger? Naja, jemand muss es einbauen und wenn ihr euch das selber nicht zutraut, dann muss ich natürlich einen Experten damit beauftragen. Der kostet wiederum Geld und je nach Aufwand kann es dann auch günstiger sein, eine Powerstation reinzusetzen. Und letzten Endes, wofür die meisten Camping-Dinge oder gut sind, bringen euch Komfort. Ja, also ihr wollt nicht ausbauen oder ihr wollt den Strom auch mal mit außerhalb des Fahrzeugs nehmen, weil ihr, keine Ahnung, immer bei Nachbarn seid, die auch keinen Strom haben oder mit aufs Festival nehmen oder in die Gartenlaube auch mal mitnehmen. Und ja, man könnte es theoretisch auch zu Hause bei einem Blackout benutzen. Ehrlicherweise kann ich dann da vielleicht ein bisschen Lampe und Handy dran betreiben und ich könnte auch vielleicht meinen Internetrouter dran betreiben, aber ich habe auch gerade bei einem Blackout in Portugal gelernt, dass sowieso die meisten Dinge ausfallen und man ähnlich viel Strom braucht und man auch mit einer Kerze ganz gut auskommt.
Also da möchte ich nochmal einhaken und vielleicht ein ganz kleines bisschen widersprechen, obwohl wir jetzt auch nicht zu den Preppern gehören. Aber wir haben unsere Powerstation, die ist ja schon relativ alt, die gibt es auch so gar nicht mehr, aber sehr gut. Das war damals das Campercase von Autarka. Und wir haben die immer geladen im Keller stehen und haben das auch getestet. Wir können fast eine Woche lang unsere Kompressorkühlbox damit betreiben. Also zum Lebensmittelkühlen ist es auf jeden Fall auch ganz spannend, wenn zu Hause mal der Strom wegbleibt oder auch wenn man, ja, wie gesagt, wenn man halt unterwegs Lebensmittel kühlen möchte oder ähnliches, da kann man die durchaus einsetzen, je nach Kapazität. Das ist natürlich, muss dann natürlich ein bisschen größeres Modell sein.
Würde ich ja mal die kritische Frage stellen und dann hören wir aber auf mit dem Preppen. Wann ist das letzte Mal der Strom in Deutschland eine Woche weg gewesen? Und zum anderen, wie viel von deinem großen Kühlschrank kriegst du in die kleine Kühlbox rein? Aber Das ist eine andere Geschichte und da schaltet ja dann auch meistens die Vernunft aus bei solchen Prepper-Geschichten. Das muss dann jeder für sich quasi entscheiden, wie er das nutzt. Wir haben nachher noch ein, zwei Punkte, warum sowas für viele Zwecke, für die man es plant, nicht funktioniert. Aber für irgendeinen Notfall ein bisschen Strom haben, funktioniert es auf jeden Fall.
Ja, also eine Woche bleibt sicher in Deutschland nicht der Strom weg, aber sag mal, 24 bis 48 Stunden kann durchaus passieren und es passen in unsere Kühlbox 40 Liter rein, also das ist schon ganz ordentlich.
Ja, aber auch die 24 Stunden sind mehr als unwahrscheinlich. Guck mal, selbst jetzt dieser riesige Blackout, wir waren ja mittendrin, hat keine 12 Stunden gedauert. Die Auswirkungen haben noch länger gedauert. Aber der Strom selber war nach knapp 12 Stunden wieder da.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist keine Diskussion, die irgendwie ein richtig und ein falsch hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin da, oder mir ist bewusst, dass das meiste, was hier gemacht wird, Marketing ist, wenn solche Sachen verkauft werden und dass Menschen da sehr viel Geld investieren, um sich besser zu fühlen. Und wenn sie das tun, ist das auch völlig in Ordnung. Aus meiner Sicht brauchen tut man es nicht. Aber wenn jemand der Meinung ist, alles fein, soll er sich kaufen. Also wie gesagt, wir haben nachher noch einen Hinweis, also ich habe einen Hinweis drin, wo man auf jeden Fall drauf achten sollte, damit man nicht nachher, wenn man es doch mal im Notfall braucht, das große Erwachen hat und merkt, scheiße, ich habe da Mist gekauft. Ja, ansonsten, wie gesagt, beim Camping ist es halt tatsächlich primär ein Komfortthema. Ne? Ich meine, ich käme ja auch ohne Strom aus, ich müsste mein Handy nicht laden, ich müsste mein Tablet nicht laden, aber alles fein, das ist ein bisschen Komfort, das zu nutzen, auch wenn ein Handy heute kein Komfort ist, aber beim Camping und demzufolge sind eigentlich diese Sachen, genauso wie die meisten Solaranlagen, eben Komfortdinge, das ist alles fein. Und genau das sind sie und damit sind sie halt entsprechend teurer. Und da kommen wir auch gleich, glaube ich, zum ersten Punkt. Aber ja, stell mal deine Frage.
Ja, das war es eigentlich auch schon. Also es geht auch schon in die Richtung, weil ja viel auch mit dem Thema Sparen, Nachhaltigkeit und so weiter argumentiert wird. Ich erinnere mich, dass wir in einer anderen Folge auch schon mal das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Solar diskutiert haben, wo wir mal versucht haben, so eine Rechnung aufzustellen, was die Ressourcen angeht, also wie viel man Solar tatsächlich einsetzen müsste, damit das wirklich eine nachhaltige Lösung ist. Und ich weiß nicht, ob du dir dazu jetzt bei Powerstations auch Gedanken gemacht hast, beziehungsweise eben, wenn es ums Thema Sparen geht, wann amortisiert sich dann so ein Teil, wenn ich jetzt von einem gewissen Kilowattpreis auf Campingplätzen ausgehe?
Ja, das ist ja genau ein Argument, was man immer wieder sieht und liest und hört. Mensch, da kann ich ja mit der Sonne Energie produzieren und verbrauchen und muss nicht den teuren Strom auf dem Campingplatz kaufen. Das ist so ein Argument, was häufig ins Rennen geführt wird. Und deswegen habe ich mal ein bisschen gerechnet und tatsächlich mal geschaut, wie ist das denn? Also ab wann amortisiert sich dieses Gerät? Und generell ist Solar und erneuerbare Energien eine super Geschichte und fürs Camping kann das durchaus sinnvoll sein. Das Problem ist, dass wir beim Camping häufig so wenig Verbrauch haben und so kleine Flächen haben, dass sich halt aus der Sicht das einfach nicht rechnet, weil wir es ja auch nicht jeden Tag brauchen beim Camping, sondern wir sind ja häufig nur 2, 3, 4 Mal unterwegs im Jahr damit. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Ich will jetzt hier keine ewig lange Rechnung aufstellen. Wir werden auch nochmal einen Artikel dazu aktualisieren bei uns und die Rechnungen mit reinpacken. Die können wir auch nochmal verlinken. Ich habe mal geguckt, also aktueller Strompreis auf Campingplätzen liegt so bei 80 Cent im Schnitt wie Kilowattstunde mittlerweile. Also ne, im Sommer oder Anfang des Sommers 2025. Es gibt Plätze, die sind günstiger, es gibt Plätze, die sind teurer. Das ist mal so ein Mittelwert. Und es ist auch, kann ich auch verraten, völlig egal, ob das 50 Cent oder 1 Euro oder 2 Euro sind, das tut der Rechnung keinen großen Unterschied. Ja, und es gibt auch teilweise Pauschalen, die liegen bei 4 Euro, 3,50 Euro, 4,50 Euro, so ein bisschen in dem Dreh. Das sind so die Strompreise aktuell 2025. So, jeweils für eine Kilowattstunde. Kilowattstunde erkläre ich später nochmal. So, dann haben wir, sagen wir mal, wir laden ein Handy, wir laden ein Tablet, wir laden ein Laptop. Und wir haben relativ viele Geräte dabei. So ein Handy, ich habe mal geguckt, das braucht so, nagelt mich jetzt bitte auch nicht auf die Werte ganz genau fest. Ne? Es gibt Handys, die brauchen weniger Strom, es gibt Handys, die brauchen mehr Strom. Auch das spielt gar nicht so die große Rolle, weil wir reden hier wirklich, und das werdet ihr gleich sehen, über minimalste Beträge. Das heißt, so ein Handy, wenn wir mal sagen 4 Kilowattstunden im Jahr, da sind das ungefähr 0,01 Kilowattstunden pro Tag. Und wenn wir das auf den Strompreis von 80 Cent rechnen, dann ist es nicht mal ein Cent am Tag. merken wir uns. Also Handy laden, 1 Cent am Tag. Dann haben wir ein Tablet, das braucht so 0,016 Kilowattstunden, also gar nicht so viel mehr wie ein Handy. Und das ist dann quasi ein bisschen mehr, ja. Also das heißt, wir brauchen ein bisschen was mehr als einen Cent, vielleicht 1,5 bis 2 Cent am Tag, um das Handy zu laden. Wir haben einen Laptop, da sagen wir mal so 0,13 Kilowattstunden und das sind dann 4 Cent am Tag. Das heißt, wenn wir das zusammenaddieren, dann sind wir bei 7 Cent am Tag für Laptop, Tablet und Kühlbox. So, und das Ganze merken wir uns jetzt. Und jetzt habe ich mal eine ganz, ganz einfache Powerstation genommen mit einem Solarpanel, weil wir wollen ja quasi das Argument überprüfen, ja, wenn ich es mit Solar lade, wie sieht es da aus? Und beim ich habe mir zum Beispiel Jackery genommen, das ist so einer der bekanntesten Hersteller, neben auch EcoFlow, und das soll jetzt gar keine Werbung auch für das Unternehmen sein. Ich habe mir die
Anker
einfach rausgesucht.
Und Bluetti, genau. Und wir haben ja alle auch schon genannt in anderen Folgen.
Weil die einfach die erste war, die mir beim großen Kaufhaus mit dem A angezeigt wurde, wenn man danach sucht mit Solarpanel. Und die kann so am Tag 0,5 Kilowattstunden, also ein halbes Kilowatt laden und kostet 530 Euro. Und jetzt nehmen wir mal die Verbräuche, die wir haben. Ja, also wir nehmen die 3 Geräte, wir sind 2 Wochen campen, dann sind das so bummelig 3 Kilowattstunden. Und das ist, selbst wenn wir jetzt 1 Euro Strompreis rechnen, dann sind das dann eben 3 Euro Kosten. Ja, und wenn wir einen halben Euro, also 50 Cent Strompreis nehmen, sind es 1,50 Euro Kosten. Und wenn wir jetzt dann einmal im Jahr in Urlaub fahren, dann sind das 176 Jahre, die wir quasi bräuchten, bis wir auf Null sind. Beziehungsweise wenn wir zweimal im Jahr fahren, sind es 88 Jahre. Ja, und ihr merkt, wenn wir jetzt nur alleine fahren und nur das Tablet und das Laptop und das Handy laden, dann komme ich da niemals mit hin mit meiner Rechnung, dass das sich irgendwie rechnet. Mir ist klar, die wenigsten fahren alleine. Ja, selbst wenn wir es aber mit 2 oder mit 3 oder mit 4 multiplizieren, kommen wir immer noch auf über 20 Jahre, bis sich das Ganze amortisiert. Und die große Kernfrage ist, hält das ganze Ding 20 Jahre aus? So, das ist jetzt aber natürlich noch nicht sonderlich realistisch, ne? Weil wer hat denn nur ein Handy dabei? Also keiner wird eine Powerstation mitschleppen, weil er Tablet, Laptop, Handy lädt, wird man denken. Ist nicht so, gibt Leute, die das genau dafür mitnehmen.
Ja, also bei uns ist die auch häufig dafür halt in erster Linie mit dabei, bei schnellen Ausfahrten, wenn wir jetzt nicht unbedingt noch die Kühlbox mitschleppen.
So, jetzt schließen wir mal noch eine Kühlbox an. Ne, nehmen wir mal so eine 60 Liter, die ist schon ein bisschen größer. Also du hast ja gesagt, eure hat 48 Liter. Ich habe mir jetzt mal eine 60 Liter rausgesucht, um wirklich eine größere zu haben. Die braucht so 24 Wattstunden am Tag. So, die lässt sich also, ne, wir haben nochmal zur Erinnerung, 0,5 Kilowattstunden, also 500 Wattstunden, kann so diese kleine Jackery leisten. Das heißt, die könnte man im Grunde mit der kleinen Powerstation betreiben. Und wenn wir uns das angucken, dann sind das ungefähr 0,4 Cent am Tag, die da Kosten entstehen. Also 7 Euro je 14 Tage Urlaub. Und auch da 530 oder selbst 500 Euro Kaufpreis, merkt ihr, das ist wieder ewig viele Jahrzehnte, die ich Urlaub machen muss, bis sich das Thema amortisiert hat. So, was ihr jetzt schon merkt, je mehr ich damit natürlich lade, desto eher mag sich das für mich rechnen, aber es sind immer noch viele, viele Jahre, weil wir ja beim Camping die relativ wenig nutzen. Wenn ihr die natürlich dann noch in der Gartenlaube nutzt zusätzlich oder jedes Wochenende wegfahrt, dann wird langsam ein anderer Schnack draus. Das einfach so ein bisschen für eure Gedankengänge. Das heißt, wenn ihr wirklich viel unterwegs seid, dann kann das mit dem, das amortisiert sich, ich habe nicht die hohen Strompreise, kann sich das schon tatsächlich lohnen und kann richtig sein. Für viele Camper ist es das aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist wieder ein reines Komfortthema, was ja völlig in Ordnung ist.
Ich möchte in die Rechnung noch eine Sache mit einfließen lassen, die vielleicht nicht ganz unerheblich ist. Wenn ich ein nicht autarkes Fahrzeug habe, bin ich ja darauf angewiesen, immer auf Campingplätzen oder zumindest auf Stellplätzen mit Stromanschluss zu stehen. Wenn ich aber so eine Powerstation dabei habe und mich basic selbst versorgen kann, also so eine Basisautarkie habe, dann kann ich natürlich auch unter Umständen mal freistehen, wenn es eben rechtlich erlaubt ist, oder auf sehr günstige Privatstellplätze ausweichen oder auf Stellplätze ohne Infrastruktur. Das würde ich gerne in die Amortisierungsrechnung auch noch mit einfließen lassen, weil da ja auch dann teilweise ganz erheblich Kosten gespart werden können.
Das ist ein guter Punkt. Das war für mich sehr schwierig zu kalkulieren.
Kann man auch nicht, weil es gibt auch, ja.
Genau, es gibt halt gigantische Unterschiede, ne? Vom kostenlosen Stellplatz bis zum 30 Euro ohne Stromplatz und genauso vom 5 Euro Campingplatz bis zum 100 Euro Campingplatz gibt es ja quasi die volle Bandbreite. Aber absolut guter Einwand, das hatte ich jetzt nicht in meiner Rechnung mit dabei, dass ich da natürlich dann auch freier bin. Wir wollen jetzt gar nicht programmieren, dass ihr alle kostenlos immer in der Natur irgendwo rumsteht. Natürlich, freistehen ist auch ein Thema, aber das ist nicht unerheblich, was ich da unter Umständen noch sparen kann durch die Stellplatzwahl. Das ist richtig.
Ja, oder wenn ich halt für 15 Euro mir einen Privatstellplatz über eine App buche, wo aber kein Stromanschluss da ist, versus im selben Gebiet 35, 40 Euro vielleicht für einen Campingplatz hinlegen muss. Und dann habe ich natürlich auch über so einen 14-tägigen Urlaub eine andere Rechnung. Ich möchte aber trotzdem auch sagen, dass auch für uns der Kostenfaktor bei unserer Powerstation eigentlich nie eine Rolle gespielt hat, sondern dass es auch mit der freien Stellplatzwahl eigentlich für uns mehr ein Komfortthema ist als ein Preisthema.
Genau. Und das sind diese Produkte prinzipiell auch für die meisten und ist auch völlig in Ordnung. Und dann noch ganz kurz, ich habe dann auch mal geschaut, man könnte ja jetzt denken, Mensch, wenn ich eine größere Powerstation kaufe und dann mehr Solar dran habe, dann geht das ja vielleicht alles schneller und dann spare ich vielleicht auch, weil wenn die doppelt so groß ist, ist die aber vielleicht nicht doppelt so teuer. Doch ist sie. Also die meisten Powerstations werden tatsächlich mit doppelter Größe nahezu doppelt so teuer. Und man spart da also auch nichts so richtig. Das heißt, die Größe ist weniger ein Sparthema, sondern die Größe sollte man eher wieder wählen anhand des Verbrauchs, den ich habe. Da kommen wir aber gleich noch ein bisschen zu. Da habe ich auch ein bisschen rumgerechnet.
Ja, also du hast es ja gesagt, wenn man dann so eine Powerstation natürlich auch noch für andere Gelegenheiten nutzt, dann kann sich das Ganze schneller in Anführungszeichen lohnen. Blackout hatten wir schon besprochen. Das ist ja sowieso ein Thema, also da geht es ja gar nicht um das Thema Kosten, sondern das ist ja wirklich dann eine reine Glaubensfrage, möchte ich schon fast nennen. Also kommt ein Blackout? Falls ja, wie umfangreich ist der, was wir eben vorhin schon besprochen hatten?
Gefühl, genau.
Und dann muss ja auch, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das Ding auch einsatzbereit sein, weil es hilft mir nichts, wenn ich es beim Camping dabei hatte, die Batterie leergezogen ist und ich packe es dann danach in den Keller und da steht die dann 2 Jahre. Und wenn der Stromausfall kommt, muss ja auch kein kompletter Blackout sein. Es sind ja oft, war bei uns auch schon, dass über mehrere Stunden oder auch teilweise 1 bis 2 Tage auch mal regional ein Stromausfall stattfindet. Und dann hilft mir das halt wenig, wenn ich das Ding dann mit 1% Kapazität im Schwerlastregal im Vorratskeller habe.
Und dann vielleicht auch die Sonne nicht scheint, sodass du es nicht mal noch schnell über Solar zuladen kannst.
Ja.
Oder du im Erdgeschoss wohnst, hinter einer Hecke unterm Baum, wo du es auch nicht geladen kriegst. Also genau, es gibt ganz viele Dinge, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wie gesagt, wir haben gesehen, Blackout kann durchaus passieren. Außer Frage, unsere Stromnetze sind auf jeden Fall noch nicht so transformiert, wie sie sein sollten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Ich war gerade mittendrin. Wir waren mitten im Umzug. Es war blöd, definitiv. Aber das große Problem ist, dass so viele Dinge ausfallen, dass dir das bisschen Strom halt auch nicht sonderlich viel nützt. Weil es war sogar so, dass halt nach 1, 2, 3 Stunden sind die Handymasten zum großen Teil ausgefallen. Das Internet ging auch nicht. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist Licht und ein bisschen Radio. Okay. Also, wie gesagt, aber das ist eine Gefühlssache und es ist auch völlig in Ordnung, wenn sich da jemand sicherer mitfühlt. Und dann ist das fein, weil es macht das Leben ja einfach besser, wenn man sich gut fühlt. Was viele aber noch auf dem Schirm haben, also das kenne ich auch von Freunden, die haben mich dann gefragt und sag mal, ich möchte jetzt nur so eine Powerstation kaufen. Die werden dann auch gerne als Solargeneratoren verkauft. Und kann ich denn das jetzt an mein Hausnetz zum Beispiel anschließen und mein Hausnetz dann damit betreiben, ja, damit mein ganzes Haushalt einfach weiter Strom hat, wie ganz normal? Oder kann ich meinen Computer zum Beispiel dran anschließen, damit ich es dann als unterbrechungsfreie Stromversorgung nutzen kann? Also das war so ein Thema, wo ich mich sehr früh mit beschäftigt habe, als ich meine erste Powerstation hatte. Ich habe geguckt, hey, sag mal, weil in Portugal ist es tatsächlich so gewesen, dass wir regelmäßig Stromausfälle hatten. Also ich kenne das und da war alle ein, zwei, drei Monate gab es noch einen Stromausfall. Manchmal war der nur einmal Strom weg, Strom wieder da. Es gab auch mal eine Stunde, es gab auch mal 3 Stunden, es gab auch mal 4 Stunden. Aber für gewöhnlich war es ganz kurz. Und da dachte ich, Mensch, da kann ich doch so eine Powerstation vor meinen Computer schalten, weil es war halt immer nervig. Du arbeitest, hast gerade nicht gespeichert, Strom weg. Und dann habe ich festgestellt, kannst du nicht. Weil es gibt 2 Punkte. Das eine ist nämlich, dass die wenn man so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung haben möchte, dann ist ja dieses Gerät zwischen Stromanschluss und Computer zum Beispiel geschaltet. Und wenn jetzt der Strom weg ist, muss das Gerät ja super schnell umschalten zwischen eben, sag mal, dem Landstrom und seiner Batterie. Und das können die meisten Geräte einfach nicht schnell genug. Das heißt, der Computer würde trotzdem kurz ausgehen. Ich könnte ihn zwar damit betreiben, aber ne, dieses Unterbrechungsfreie, das ist eben nicht gegeben. Das ist Punkt 1. Das können ein paar, vor allen Dingen EcoFlow kann das. Die konnten das schon ziemlich lange und auch Bluetti hat ein paar Geräte. Und es gibt vermutlich auch noch 1, 2 andere Hersteller, die das können. Die haben so einen speziellen USV-Modus. Auch nicht jedes Gerät von denen, muss man auch aufpassen. Und was ganz wichtig ist und was man dann wirklich erst feststellt, wenn es zu diesem Problem kommt, die haben einen Lüfter und der läuft, wenn viel Last drauf ist. Und Last passiert dann zum einen, wenn die geladen werden und zum anderen, wenn sie entladen werden. Das heißt, sowohl beim Laden kann es passieren, dass der Lüfter läuft. Der muss nicht immer laufen, aber kann. Und auch wenn ich halt einen Computer dran habe oder ein Gerät dran habe und den Strom entnehme, kann das sein, dass der Lüfter anläuft. Und das ist natürlich gerade bei Computerarbeit unter Umständen nervig. Das muss man wissen. Das geht, aber es muss man einfach wissen. Und die werden natürlich, je moderner die sind, desto weniger laut sind die Lüfter, desto seltener laufen die Lüfter, aber man sollte das einfach auf dem Schirm haben und vielleicht tatsächlich einmal testen, da wirklich einen großen Verbraucher ranhängen und das auch mal, wenn es ziemlich leer ist, laden, um zu gucken, wie ist das für mich, ist das okay?
Du hattest ja auch schon Geräte im Test, wo du mir dann nach einiger Zeit die Rückmeldung gegeben hast, dass die Lüfter sehr, sehr laut sind. Hattest du jetzt das Gefühl, dass sich da in der Entwicklung was verbessert hat im Vergleich zu vorletztem Jahr zum Beispiel, wo du gesagt hast, du packst es fast nicht, das Gerät zu testen, weil es einfach so laut ist?
Ja, also die werden jede Generation, werden die leiser und die Lüfter laufen weniger. Das merkt man auf jeden Fall. Das war bei den ersten Geräten, war das halt absolut krass. Ich will jetzt auch gar keinen Hersteller, denn um niemanden schlecht zu machen, so da waren die sicherlich alle ähnlich, aber so die erste Generation, die ich getestet hatte, das war halt wirklich schon laut. Also da hättest du nicht das Gerät in deinem Wohnmobil oder Wohnwagen betreiben wollen, sondern hättest es gerne irgendwo rausgestellt. Weil wenn der geladen und entladen hat, dann war der schon echt laut. Aber das ist deutlich, deutlich besser geworden. Die Hersteller haben das quasi natürlich auch gemerkt und festgestellt, oh, das ist ja wirklich ein Problem. Leise, haben das leiser gemacht. Die ganzen Sachen sind effizienter, werden weniger Wärme und so weiter. Also das ist immer besser geworden und wird auch sicherlich noch weiter besser werden.
Ich bin geistig noch so ein bisschen an den von dir genannten Strombedarfen hängen geblieben und habe jetzt nebenbei versucht, alte Fotos zu finden, wo wir Zählerstände für die Campingplatzbetreiber abfotografiert haben, um dann am Ende die Abrechnung zu machen. Jetzt habe ich natürlich auf die Schnelle das nicht gefunden. Das ist in erster Linie immer bei unserem Stammcampingplatz in Oerkenschwick der Fall, wo wir immer vor dem Caravansalon stehen. Falls ich das noch finde, würde ich es dir gleich nachreichen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir doch deutlich mehr Stromverbrauch haben als die paar Cent am Tag, die du vorhin genannt hattest und auch die 7 € pro 14 Tage. Das liegt natürlich auch daran, dass wir anders als jetzt normale Urlauber auch den ganzen Tag am Rechner arbeiten, entsprechend der Rechner häufig am Netz hängt oder nachgeladen wird. Wir haben einen sehr viel höheren Verbrauch bei den Smartphones. Wir haben auch einen Fernseher, der zwar selten, aber doch immer mal wieder läuft. Wir haben einen Internetrouter an Bord. Es gibt natürlich Wasserpumpen. Es gibt Licht, also das Bordlichtnetz. Aber da kommen wir wahrscheinlich für 14 Tage bei irgendwie so einem Durchschnittspreis von 70, 80 Cent pro Kilowattstunde auf ungefähr, würde mal tippen, so 20 bis 30 €. Also doch ein Stück mehr als die 7 €. Und da würde ich mir gerne jetzt nochmal mit dir gemeinsam anschauen, was es sonst noch alles für Verbraucher geben kann, die ich dann in die Rechnung mit einkalkulieren muss und bei denen ich auch überhaupt erstmal checken muss, die Powerstation, die ich vielleicht im Auge habe, dafür überhaupt geeignet ist.
Guter Punkt. Also wir gucken erstmal rein, was wir so an Verbrauchern anschließen können, was die so brauchen. Also ihr müsst euch das auch alles nicht merken. Wir werden das Ganze nochmal in eine Tabelle packen und in die Shownotes und auch nochmal einen eigenen Artikel reinpacken, damit ihr das, ich zweimal packen gesagt, aber mir ist kein besseres Wort eingefallen, reinschreiben, damit ihr das quasi auch nochmal nachlesen könnt. Also letzten Endes ist es wirklich wichtig, bei einer Powerstation, wenn ich die kaufen möchte, und da gehen wir jetzt gerade in die Richtung hin, auf zwei Werte ganz dringend zu achten, plus noch ein paar andere Sachen, die kommen später noch. Das erste ist, wie viel Energie hat die sozusagen, also wie viel wird gespeichert. Das ist natürlich für mich wichtig, weil je mehr Geräte mit mehr Stromhunger ich autark länger, je länger ich das betreiben muss, desto größer muss die Kapazität sein. Da kommt natürlich auch dazu, wie ich es vielleicht nachlade mit Solar und Ähnlichem. Und das andere ist, was können die Geräte, die ich anschließe, an maximale Leistung ziehen? Weil in diesen Powerstations ist halt immer ein Inverter, ein Wechselrichter quasi drin, weil die Batterien selber arbeiten ja nicht mit 230 Volt zum Beispiel, sondern das sind ja Gleichstrombatterien. Die sind pro Zelle, haben die meist wenige Volt, werden dann in Reihe parallel geschaltet und so weiter und kommen dann eben auf interne Spannungen von, ich weiß gar nicht genau, 12 bis 48 Volt wahrscheinlich, und dann wird da quasi umgewandelt in Wechselstrom mit 230 Volt. So, und dafür brauche ich halt, oder diese Wechselrichter, diese Spannungswandler haben quasi eine maximale Leistung, die sie abgeben können. Das kann sehr unterschiedlich sein und darauf muss ich achten, ne? Weil wenn ich nur einen Laptop lade, dann brauche ich da nicht keine große Leistung. Wenn ich aber eine Kaffeemaschine, gar einen Wasserkocher, ein Induktionskochfeld oder einen Heizlüfter betreiben möchte, dann brauche ich natürlich ganz andere Maximalleistungen und auch ganz andere Kapazitäten. Das ist ein bisschen wichtig und deswegen schauen wir mal rein, was wir alles anschließen können im Grunde, was auch Leute anschließen und wieso die Verbräuche aussehen. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, also Handy, Tablet, Laptop, ne, das sind so die Klassiker, die kann ich dran laden. Ich kann auch irgendwie mein Radio, gerade wenn es einen USB-Anschluss oder sowas hat, dran laden. Ich kann Kühlboxen dran betreiben, meinen kleinen Kühlschrank. Ich kann natürlich auch einen großen Kühlschrank oder sogar eine Kühlbox, eine Kühltruhe anschließen, wenn es die Leistung hergibt. Kaffeemaschine, Wasserkocher, die berühmten Nespresso oder den berühmten Vollautomaten kann ich im Grunde theoretisch anschließen. Ich kann auch einen Airfryer anschließen, Licht, Ventilatoren, Fernseher, Beamer. Ich kann meine E-Bike-Akkus laden.
Also gerade bei so Thema Wasserkocher, Kaffeemaschine, auch Haarföhn, was ja oft für Menschen mit längeren Haaren ein Thema ist, da muss ich aber ja drauf achten, was in der Spitze dann verbraucht wird und ob die Powerstation das auch kann.
Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist die maximale Leistung, die so ein Gerät brauchen kann, darf, soll, muss. Und das gucken wir uns nachher an. Wir gucken jetzt erstmal, was so die Verbräuche sind, um dann zu schauen, wie kann ich denn berechnen, wie groß meine Powerstation sein muss. Weil je mehr Batteriekapazität, desto teurer. Und deswegen ist natürlich, also wenn Geld keine Rolle spielt, ist es egal, dann kauf dir die größte, die du kriegen kannst. Aber beim Camping spielt ja auch sowas wie Gewicht und Größe eine Rolle und deswegen macht es halt Sinn, das einfach sinnvoll zu dimensionieren, nicht nur aus Geldgründen. Und deswegen gucken wir erstmal an, was wollen wir damit betreiben, was verbraucht es so, und dann gucken wir uns an, was kommt eben noch dazu, was kann ich überhaupt anschließen, was nicht. Ne? Aber alles, was ich jetzt genannt habe, kann man im Grunde damit betreiben. Man kann seine E-Bike-Akkus laden, kann elektrische Luftpumpen, Mixer dran betreiben und natürlich kann man jederlei Akku damit laden, also Kamera, Drohne, Licht, was man alles so dabei hat. Es gibt Leute, die an Powerstations ihre medizinischen Geräte, also irgendwelche Apnoe-Geräte und sowas betreiben. Da muss man immer ein bisschen gucken. Powerstations sind sicherlich nicht zertifiziert, um sowas zu betreiben. Also da geht es in Richtung Ausfallschutz und so weiter. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Es geht, aber es ist ja jetzt zum Beispiel bei dem Blackout in Spanien, Portugal auch, glaube ich, ein, zwei Menschen gestorben, weil eben Beatmungsgeräte der Notstromversorgung versagt hat. Und da muss man natürlich aufpassen. Also dafür sind Powerstations nicht zertifiziert. Sie funktionieren dafür, aber es gibt dann eben quasi keine Sicherheit, dass die auch zuverlässig funktionieren, nicht irgendwie ausfallen, dies, das, jenes. So, und was eigentlich wichtig ist, was ich wissen muss. Ich muss wissen, wie ist der Verbrauch beziehungsweise wie ist die Leistung von diesem Gerät? Und es steht tatsächlich auf eigentlich nahezu jedem Gerät steht es drauf. Und wenn es nicht auf dem Gerät steht, weil der Aufkleber abgefallen ist oder weil es zu alt ist, dann steht es im Normalfall in der Bedienungsanleitung. Und wenn es da nicht drin steht und es ist ein 230-Volt-Gerät, dann kann ich es mit so einem kleinen Messgerät oder mit so einer smarten Steckdose, die auch ein Leistungsmesser hat, kann ich das messen. Wenn es ein Gleichstromgerät ist, dann gibt es auch Messgeräte, die ich dann nutzen kann, aber es steht eigentlich immer drauf.
Ich möchte noch mal ganz kurz einschieben für Grundwissen zum Thema Strom, also Watt, Volt, Stromkreisläufe und so weiter.
Was wollt ihr denn?
Genau, wer sich da ein bisschen näher informieren möchte, der kann auch noch mal in unsere alte Folge reinhören, in der Sebastian das sehr schön erklärt hat, sodass es sogar ich verstanden habe. Die verlinken wir euch auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Ich habe jetzt nämlich nicht genau im Kopf, wann die gelaufen ist.
Okay, also sprich, wir haben immer, fast immer auf den Geräten irgendwie eine Wattzahl, die draufsteht, das ist die Leistung. Und dann betreibe ich ja so ein Gerät eine bestimmte Zeitdauer, ja, eine Stunde. Und wenn jetzt ein Gerät halt 100 Watt hat und eine Stunde läuft, dann sind das quasi 100 Wattstunden oder 0,1 Kilowattstunden. Und wir haben da vorhin schon mitgekriegt, Kilowattstunde, das ist so ein bisschen der Wert, in dem man das meistens angibt, weil das ist auch der Wert, in dem zum Beispiel der Strom auf dem Campingplatz abgerechnet wird. Jetzt kommen bestimmt einige und sagen, ja, das ist aber alles nicht ganz genau. Ja, das ist völlig richtig, weil gibt es verschiedene Dinge, die das noch beeinflussen, aber es reicht quasi für das, was wir hier tun, völlig aus. Da müssen wir jetzt nicht ein Elektrotechnikstudium quasi noch einschieben. Ich denke, jetzt ist es soweit okay, dass das für die meisten ausreicht. So, manchmal ist es so, dass auf Geräten keine Watt steht, sondern da steht dann Ampere drauf. Auf Netzgeräten oder auf so Ladesteckern ist das manchmal der Fall. Das ist auch nicht schlimm. Da sehe ich ja dann, wie die betrieben werden, ob die mit 12 Volt oder mit 230 Volt betrieben werden. Und dann multipliziere ich einfach die Voltanzahl mit den Ampere und dann komme ich auch auf meine Wattzahl. Ja, also wenn ich ein 12 Volt Gerät habe, was 2 Ampere braucht, dann sind das 24 Watt. So, da, wie gesagt, können wir so einfach rechnen. Und jetzt mal so ein paar Geräte, was die so verbrauchen. Also bei einem Smartphone habe ich ja vorhin schon gesagt, das wird so 3 bis 5 Watt beim Laden benötigen. Und je nachdem, wie stark ich das quasi beanspruche, wie groß der Akku ist, wie leer der Akku ist, können das halt schon 10 bis 15 Wattstunden am Tag sein. Ein Tablet liegt bei 10 bis 15 Watt, wird 15 bis 25 Wattstunden brauchen. Also ich habe hier eine riesige Tabelle ausgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle vorlesen, ob das nicht langweilig wird. Wir nehmen also ein paar große Verbraucher auch raus, um euch dafür ein Gefühl zu geben. Also bei einem Laptop sind wir schon bei 60 bis 180 Wattstunden am Tag. Wichtig ist auch übrigens, dass Ladestecker, ja, wenn ihr die in eine Steckdose lasst, durchaus auch, genauso wie Geräte, die im Standby laufen, einen Stromverbrauch haben. Ne? Die können durchaus 1 bis 3 Watt dauerhaft ziehen. Und wenn die dann halt eine Stunde laufen, dann ist das eine Wattstunde. Das ist nicht viel, aber in 24 Stunden sind es schon 24 Wattstunden. Und auf so einen Urlaub läppert sich das ganz schön zusammen. Das muss nicht schlimm sein, wenn eure Powerstation genügend Kapazitäten hat. Aber wenn eben jedes Watt sozusagen oder jede Wattstunde zählt, dann können so eine Sachen schon wichtig sein, dass man die entsprechend rauszieht. WLAN-Router zum Beispiel ist so mit 5 bis 10 Watt kleiner dabei, sind 120 bis 240 Wattstunden. Es gibt aber auch zum Beispiel die alten Starlink-Router, die nehmen 120 Watt. Ja, da bin ich also schon dann beim X-Fachen. Und da kann es sich dann auch lohnen, wenn ich kein Internet brauche, dass ich die abschalte, zum Beispiel nachts, wenn alle schlafen.
Wie ist es mit Fernseher zum Beispiel?
Fernseher, ich habe mal geguckt, also so ein 12-Volt-Fernseher, so 32 Zoll, also schon ein bisschen größerer, wird so 40 bis 60 Watt brauchen. Und wenn ich den dann zum Beispiel 3 Stunden betreibe, weil ich 3 Stunden TV schaue, dann sind wir so bei 120 bis 180 Wattstunden.
Auch gar nicht mal so wenig, ne?
Und vielleicht, um das ein bisschen in Relation zu setzen, was das bedeutet, ja, so eine Jackery Powerstation, die ich vorhin genannt habe, die kleine 500er, die hat eben 500 Wattstunden, wenn die voll ist. So, das heißt, ich könnte meinen Fernsehabend so auf 6 bis 8 Stunden ausdehnen und dann ist die aber auch relativ leer genuckelt.
Und dann hängt auch kein Smartphone dran und kein Tablet und kein gar nichts, ne? Dann
ja,
ist das
ein
nur
Smartphone werde ich noch mit geladen kriegen, aber jetzt einen fetten Laptop noch mit laden oder so, da wird es dann schon knapp und eine Kühlbox zum Beispiel wird dann so nicht mehr funktionieren.
Was mich noch interessiert, weil das haben ja auch viele Campingfahrzeuge standardmäßig an Bord, ist der Absorberkühlschrank.
Ja, die sind, also Absorber sind tatsächlich aus Stromverbrauchssicht wirklich Horror. Die sind natürlich praktisch, weil sie auch auf Gas und eben 12 Volt zu 130 Volt funktionieren, aber die können durchaus 100 bis 150 Watt brauchen. Das heißt, die können 2,5 bis 3,5 Kilowattstunden am Tag benötigen. Also das ist schon richtig viel. Ich empfehle auf jeden Fall immer ein Kompressorgerät, also entweder eine Kompressorkühlbox oder auch ein Kompressorkühlschrank. Wenn ihr das irgendwie mit Batterie betreiben wollt und auch primär mit Batterie betreiben wollt, dann ist das der bessere Weg. Mit Landstrom ist es nicht ganz so schlimm. Ja, es geht auch ins Geld. Aber wenn ihr mit Batterie betreiben wollt, dann ist immer eine Kompressorlösung die deutlich effizientere Variante, weil die halt locker mit der Hälfte der Leistung quasi auskommt.
Das erklärt auch unseren hohen Stromverbrauch, weil ich habe jetzt tatsächlich alte Bilder gefunden in der Zwischenzeit und habe ein Beispiel aus dem Jahr 2023 gefunden von besagtem Campingplatz. Da hatten wir in 72 Stunden 10 Kilowattstunden Verbrauch. Und da ist mit Sicherheit der Absorber auch wie fast immer, wenn wir irgendwo mit Landstrom stehen, am Stromnetz angeschlossen gewesen.
Ja, das ist definitiv ein Thema.
Und
Also
da sind wir dann ja sogar noch relativ gut dabei, wenn ich mir das angucke, mit deinen Angaben 2400 bis 3600 Wattstunden pro Tag unter Umständen. Da haben wir ja dann außer dem Kühlschrank gar nicht mal so viel verbraucht.
bei dem Kühlschrank muss ich natürlich auch wieder so drauf gucken, ne? Also zum einen, wie alt und effizient ist der? Je neuer, desto effizienter sind die Dinger
Wie
natürlich
sind die
auch.
Außentemperaturen?
Wie warm ist es, wie kalt muss mein Bier drin sein, wie oft klotze ich rein, ob das Bier noch kalt ist, ja, das spielt natürlich eine Rolle. Was habe ich in der TK drin, wie viel Energie war schon gespeichert, weil gekühlte Sachen drin sind und so weiter und so fort. Also da spielt natürlich ganz viel eine Rolle. Deswegen, meine Werte sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Die sind absolut grobe Richtwerte, um ein Gefühl dafür zu haben. Die können in der Praxis natürlich durchaus nach oben und nach unten auch mehr abweichen. Das ist einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen für euch.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die im Winter unterwegs sind und die dann als ja, Heizungslösung oder als Heizungsnotlösung, je nachdem, noch elektrische Heizlüfter mit an Bord haben. Die ziehen, glaube ich, auch ganz ordentlich, ne?
Ja, also bei Heizlüftern weiß ja jeder, die haben irgendeine Wattangabe, ja. Da gibt's die sehr coolen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, von EcoFlow, aber die sind weit verbreitet, die halt auch so einen 750 Watt Modus haben zum Beispiel. So Heizlüfter, die ich im Baumarkt kaufe, haben gerne auch 1000 bis 2000 Watt. Ja, und dann rechnet euch aus, wenn es eine Stunde läuft, sind das eben 1000 bis 2000 Wattstunden. Das heißt, an so einer kleinen EcoFlow wäre da quasi eine halbe respektive eine Viertelstunde maximal drin. Also Heizlüfter sind schon on top, was Stromverbrauch angeht, weil die natürlich ja auch eine Weile laufen. Da sind dann tatsächlich also die kleinen von EcoFlow mit dem 750 Watt Modus eine gute Wahl, weil die das relativ effizient und gut machen. Sind dafür natürlich entsprechend teuer. Ja, die kriege ich halt nicht für einen Zwanni aus dem Baumarkt. Und was viele nicht auf dem Schirm haben, auch wenn ich nicht den Heizlüfter nutze, sondern meine Gasheizung benutze, dann hat die ja ein Gebläse drin, um die warme Luft eben im Fahrzeug zu verteilen. Und auch das Gebläse hat durchaus 15, 20, 25 Watt. Und je nachdem, wie lange das läuft, können das auch nochmal 300 bis 600 Wattstunden sein. Also das ist nicht zu unterschätzen, wenn es wirklich kalt ist, dass auch das Gebläse Strom braucht. Ja, und ne, dann habe ich so Sachen wie Induktionskochfelder, können wir auch mal noch kurz reingucken, die haben auch eine Wattangabe, die sind meistens maximal mit 2000 Watt unterwegs. Und auch das läppert sich dann zusammen, je nachdem, wie lange ich koche. Und natürlich beim Föhn das Gleiche. Ein guter Föhn hat 1000, 1500 Watt, 10 Minuten betrieben, 130 bis 250 Wattstunden. Also da kann ich schon sagen, die kleine Jaggery wird dafür nicht ausreichen.
Ich glaube, wir packen dann auch noch mal die Tabelle unten mit rein in die Folgenbeschreibung oder halt die Übersicht, die du da gemacht hattest. Ich finde das total interessant. Nicht nur fürs Camping, sondern durchaus auch für zu Hause, wo man vielleicht auch ein bisschen auf seinen Stromverbrauch achten möchte oder muss. Da sind ja die Preise auch ganz schön gestiegen in den letzten Jahren. Und dann müsst ihr euch, ihr Lieben, da draußen, das ist nicht alles zusammen googeln, dann könnt ihr da einfach reingucken. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil das ja alles jetzt immer noch trotzdem ein bisschen abstrakt ist, ob wir mal so verschiedene Anwendungsszenarien durchgehen können und Empfehlungen aussprechen können, so welche Kapazität an PowerStation für welche Anwendungsform geeignet wäre?
Da habe ich mal was vorbereitet, weil ich habe überhaupt nicht mit der Frage gerechnet, natürlich. Also ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung mal so drei Szenarien überlegt, um euch einfach das ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich so in der Praxis bedeutet, was ich jetzt alles gerade erzählt habe. Wir nehmen mal Szenario 1, ist so der Minimalismus-Camper, also mit einem Zelt oder vielleicht auch mit einem Campingbus unterwegs, ohne feste Strominstallation. Und lebt halt wirklich oder campt relativ minimalistisch. Also zwei Handys, die geladen werden. Ist noch ein Tablet mit dabei, um auch mal ein bisschen irgendwas anzugucken und was zu spielen oder was auch immer. Und wir haben ein paar LED-Lampen, ein, zwei noch mit dabei. Und dann kommen wir halt bei den Handys so auf 30 Wattstunden, beim Tablet auf 20 Wattstunden, bei den LED-Lampen auf 30 Wattstunden, wenn wir das addieren. Sind wir so bei, also wenn die Lampen auch ein bisschen laufen, ja, und das Handy oder die Handys und das Tablet einmal am Tag geladen werden, sind wir so bei 130 Wattstunden am Tag. Und jetzt habe ich vorhin, wer sich noch erinnert, diese kleine Powerstation mit dem Solar dran, die schafft so 500 Wattstunden am Tag. Das schafft sie auch über Solar wieder zuzuladen. Das heißt, hier hätte ich eben genügend Reserve. Ich könnte das also im Grunde 3 Tage betreiben, ohne nachzuladen. Das bedeutet hier auch, wenn ich wirklich so campe und wenn ich vor allen Dingen auch viel über Wochenenden nur unterwegs bin, dann brauche ich noch nicht mal unbedingt eine mit Solar kaufen für diese Zeit, sondern dann kann ich mir wirklich nur den reinen Speicher, die reine Powerstation kaufen, kann die, wenn ich zu Hause losfahre oder auch unterwegs, mit 12 Volt, 230 Volt vollladen und dann hält die 3 Tage bei meinem Verbrauch. Ja? Und dann komme ich also über einen Freitag, Samstag, Sonntag ganz entspannt drüber, ohne dass ich nachladen muss.
Und mit Nachladen könnte ich auch noch eine kleine Kühlbox dranhängen.
Könntest du noch eine kleine Kühlbox dranhängen, genau. Oder du wärst eben auch mal eine Woche oder 14 Tage, wenn zwischendrin ein bisschen die Sonne scheint, quasi mobil und autark. Ich komme nachher auch noch dazu. Ich habe auch dann noch ein bisschen das Thema mit Laden und Sonne berechnet. Da kommen wir dann nach den Beispielen nochmal zu, damit ihr auch dafür ein Gefühl habt. Aber das wäre so, sag mal, für viele Camper vermutlich ausreichend, die jetzt nicht den gigantischen Stromverbrauch haben. Und die würden also ganz entspannt über ein Wochenende kommen. Und dann kann ich mir das Solarpanel sparen und dann bin ich zum Beispiel schon so mit 300 bis 400 Euro für so eine Powerstation dabei, statt 500 bis 550.
Dann haben wir so die Camper, die wir sind, wenn wir ganz normal mit dem Wohnwagen unterwegs sind, also nicht mit unserem Campingbus. Da hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, was wir alles dranhängen haben. Also Handy, Tablet, Laptops. Jeweils, also zwei Handys, zwei Laptops, ein Tablet. Dann läuft natürlich die Beleuchtung. Wir nutzen die Wasserpumpe. Wir schalten ab und zu mal den Fernseher ein. Das ist relativ selten. Also der läuft nicht dauerhaft durch, sondern wirklich, dass man halt mal eine Serie guckt. Und dann haben wir noch die Lebensmittelkühlung. Das ist jetzt bei uns ein bisschen gemischt. Also manchmal schalten wir auf Gas um, auch je nach Außentemperatur. Häufig hängt es am Stromnetz. Was würdest du da für einen Gesamtverbrauch und für eine Powerstation kalkulieren?
Also ich habe das jetzt mal kalkuliert mit dem Kompressorkühlschrank. Wenn wir das Ganze mit einem Absorber machen, werden wir so sicherlich beim doppelten Verbrauch sein, was den Kühlschrankstrom angeht. Es macht eigentlich aus der Sicht immer Sinn. Das werdet ihr auch gleich an den Zahlen sehen, dass der Kühlschrank entweder auf Gas betrieben wird, ja, oder dass ihr zumindest einen Kompressorkühlschrank habt, das ist auf jeden Fall die sinnvolle Variante. Aber gucken wir mal so ein bisschen in die Stromverbräuche rein. Die Geräte laden, da sind wir so bei 100 Wattstunden bummelig am Tag, also gerade wenn das Laptop auch ein bisschen häufiger in Betrieb ist. Die Beleuchtung habe ich jetzt mal mit 100 Wattstunden gerechnet, das ist auch schon relativ viel, aber einfach so ein bisschen Komfort und ja, genügend Licht. Dann haben wir die Wasserpumpe, 30 Wattstunden vielleicht. Wir haben ein bisschen TV gucken, sind wir bei 150 Wattstunden. Und dann haut der Kühlschrank, der Kompressor, wenn der halt den ganzen Tag läuft, so mit 500 Wattstunden rein. Und wenn ich das addiere, bin ich so bei 880 bis 1000 Wattstunden am Tag. Dann merken wir jetzt schon, da kämen wir mit der kleinen Jackery mit 500 Wattstunden nicht hin. Wir könnten das vielleicht, wenn die Solar dran hat und jeden Tag die Sonne voll scheint, könnten wir das vielleicht gerade so stemmen. Sinn macht es aber nicht, weil wenn ich einen Tag Wolken habe, kriege ich es nicht mehr hin. Also hier macht es eher Sinn, 1000 oder besser 1500 Wattstunden Powerstation zu kaufen. da bin ich dann natürlich preislich in anderen Gebieten unterwegs. Da bin ich dann eben auch bei 1.000, 1.500 Euro plus vielleicht nochmal 200, 300, je nachdem, was ich an Solar noch dazu brauche, dabei. Und man muss halt wirklich immer auch gucken, wie lange muss ich und möchte ich autark sein. Und dann muss ich gucken, wie lange muss ich und möchte ich auch ohne Sonne vielleicht mal auskommen. Ne, weil wenn ich jetzt hier wieder sage, okay, wir wollen das lange Wochenende wegfahren, Freitag, Samstag, Sonntag, dann sind das durchaus 3000 Wattstunden. Und wenn ich also nicht nachladen möchte, keine Sonne habe oder was auch immer, dann sollte meine Powerstation eben 2500 bis 3000 Wattstunden Kapazität haben.
Und das kann man ja dann im Grunde bis ins Unendliche führen, weil es gibt ja auch Leute, die mit Thermomix unterwegs sind, die einen Vollautomaten an Bord haben, die auch vielleicht einen gasfreien Wohnwagen haben, was ja immer wieder auch nachgefragt wird, was anscheinend so ein kleiner Trend ist, die dann eben auch elektrisch kochen. Und da frage ich mich halt, was ist denn so die Obergrenze an Wattstunden bei mobilen Powerstations, die auch wirklich noch mobil sind, ne? Es gibt ja mittlerweile auch da so riesen Apparatschicks, die auch als mobile Powerstations verkauft werden, die sich aber meines Erachtens, und ich denke, da sind wir derselben Meinung, überhaupt nicht mehr für den wirklich mobilen Einsatz eignen, sondern bestenfalls, wenn du die irgendwie zu dritt dann in den Keller hiefst als Notstromversorgung.
Ja, das sieht wahrscheinlich jeder wieder ein bisschen anders. Wenn die Räder dran hat und in die Heckgarage passt, ist es für manche mobil, für den anderen vielleicht nicht mehr, weil sie eben 50 Kilo wiegt. Ich glaube, da sind die Grenzen sehr fließend, aber im Grunde gibt es die Teile durchaus mit 3000 Wattstunden noch quasi mobil und auch größer, dann eben eher dazu gedacht, zu Hause zu stehen. Also das sind wir dann schon eher bei Speichern, aber die gibt es durchaus bis mit 3.000 bis 5.000 Wattstunden noch, die dann als mobil bezeichnet werden. Und da kann ich halt theoretisch auch dann mit Induktion kochen, ich kann einen Föhn betreiben, ich kann meinen Kaffee voll unter den Button ranhängen. Ob das dann alles noch sinnvoll ist und ob ich nicht dann in so einem Camper lieber einmal in ordentliche Lithium-Batterien oder Li-Fe-Pro-Batterien, Lithium-Eisenphosphat-Batterien investieren sollte und das einmal richtig mache. Also da würde ich immer sagen, ja, das macht viel mehr Sinn als nur eine Powerstation, aber rein theoretisch kann ich es auch damit machen. Ich meine, ich kann ja auch im Zelt so komfortabel unterwegs sein, ne? Also wir haben ja gelernt in der letzten Episode, dass es sehr, sehr große Zelte gibt und da ist ja auch nach oben wenig Grenze.
Ich möchte kurz unterbrechen.
Ach so, stimmt, das ist gar nicht.
Es ist die nächste Episode.
Ja. Wir haben das schon gelernt. Ihr habt das noch nicht gelernt, weil ihr hört es erst später. Aber wir haben quasi, das kann man schon teasen, eine Folge aufgenommen zum Thema Zelten mit Kindern. Und da gibt es, und das wisst ihr vielleicht auch, durchaus riesige Zelte. Und da ist natürlich auch Platz für Induktionskochen und einen Kaffeevollautomaten und dies und das und jenes. Und da, wenn ich das stromunabhängig trotzdem machen möchte, da macht dann so eine große Powerstation natürlich wieder Sinn. Aber da, die wiegen natürlich auch und sind entsprechend groß. Das ist auch wichtig, ja, je größer die Kapazität, desto größer wird halt auch das Gerät und desto schwerer wird auch das Gerät. Aber dafür kann das schon durchaus spannend sein, weil dann kann ich mein Zelt eben mit diesem Luxus-Camping, ja, mit Kaffeevollautomat, dies, das, jenes, trotzdem vorne an der Düne aufstellen, also wenn es von der Größe erlaubt ist, wo der Strom vielleicht nicht hinkommt, weil ich ein 500 Meter Kabel legen müsste, was nicht erlaubt ist. Also auch da, ne, reiner Komfort, funktioniert aber.
Das heißt also, für diese Anwendung wäre dann irgendwas im Bereich 2000 bis 3000 Wattstunden die geeignete Empfehlung.
Ja, und auch hier, wie immer gilt, ne, je länger ich das autark machen möchte, also sprich ohne Nachladen, sprich ohne Sonne, desto länger oder mehr brauche ich natürlich Kapazität. Aber auch hier könnte ich natürlich, weil das Ding Räder hat, irgendwo an eine Steckdose fahren und die auch mal tagsüber nachladen zum Beispiel. Also die kann ich auch immer über 230 Volt, über 12 Volt geht auch, dauert aber ewig, über 230 Volt nachladen und kann dann natürlich mal irgendwo an die Stromtankstelle fahren, wenn keine Sonne scheint, würde auch funktionieren.
Und jetzt haben wir ja immer wieder über das Thema Nachladen per Solar gesprochen. Da brauche ich dann ja aber auch in Abhängigkeit der Kapazität meiner Powerstation womöglich unterschiedliche Kapazitäten bei den Solarpanelen.
Genau, weil die laden ja per Sonne, ja, und Sonne ist am Tag endlich. Also die steht nicht unendlich zur Verfügung, sondern die hat ja ein paar Stunden, wo sie da ist. Es gibt auch Tage, da ist sie gar nicht da. Ja, also wenn ich nur so diffuses Wolkenlicht habe, da kommt auch nicht wirklich Strom in meinem Solarpanel an, großartig. Das heißt, ich brauche schon Sonneneinstrahlung. Wichtigster Tipp an der Stelle, sorgt dafür, dass die Sonne immer im 90-Grad-Winkel auf euer Solarpanel scheint, weil dann lädt es am besten. Und das bedeutet natürlich auch, die Sonne wandert im Laufe des Tages. Ich sollte es ein bisschen nachführen und umso höher ist mein Ertrag und umso schneller und umso voller kann ich halt meine Powerstation laden. So, jetzt gibt es da draußen meistens so 100 WP-Module, also steht immer WP, das steht für Watt Peak. Also das heißt, so ein Modul kann 100 Watt in der Spitze pro Stunde ernten aus der Sonne. Die gibt es auch mit 200, 220 Watt, es gibt auch 400 Watt Peak-Module. Hier ist auch wieder wichtig, je höher die Leistung, die es ernten kann, desto größer ist im Normalfall auch das Modul. Oder es gibt Module, die schaffen bei ähnlicher Größe 100 und es gibt andere, die schaffen 200 Watt. Die sind dann vielleicht gleich groß, aber die 200 Watt sind doppelt so teuer. Also so ein bisschen, ne? Das stimmt nicht ganz genau, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und dann gibt es sogar so genannte bifazile Module, die haben quasi auch hinten noch Solarzellen drauf und die können dann beispielsweise durch Reflexion auch von hinten laden und haben dann quasi bei gleicher Größe auch mehr Kapazität. Da brauche ich aber natürlich auch einen Hintergrund und einen Untergrund, der reflektiert das Sonnenlicht. Ansonsten kommt da unten auch nicht bei viel an. Ich will es nicht zu kompliziert machen. So, und jetzt, wenn ich so ein 100 Watt Solarmodul nehme und ich bin in Deutschland unterwegs und es ist ein Sonnentag, dann, wenn es gut kommt und ich ein bisschen nachführe, dann habe ich wirklich volle 5 Stunden Sonneneinstrahlung, mindestens. Also es kann auch mal mehr sein, kann auch mal weniger sein. Und dann kommen bei so einem 100-Watt-Modul bestenfalls 500 Wattstunden bei raus. Also 0,5 Kilowattstunden. Also, wer sich zurückerinnert, die kleine Powerstation aus meinem Beispiel wäre dann quasi an einem Tag wieder voll zu laden. Eine 1000-Wattstunden Powerbank schon nicht mehr. Die würde nur zur Hälfte geladen. Das heißt, um die 1000 Watt mit derselben Sonneneinstrahlung zu laden, bräuchte ich halt ein 220 Watt oder ein 200 Watt Modul zum Beispiel, damit ich es in derselben Zeit vollladen kann. Und auch hier gilt, das ist für Sommer und für Frühsommer und für Spätsommer und vielleicht jetzt für meinen Frühling, wo viel Sonne geschienen hat. Im Winter werdet ihr das, wenn ihr nicht im Süden unterwegs seid, also in Deutschland, definitiv nicht ernten an Strom.
Ja, und man ist ja auch nicht immer dann zur Stelle, wenn ich campen gehe, dann will ich mich ja auch nicht nur damit beschäftigen, mein Solarpanel spazieren zu führen. Dann ist man mal unterwegs, dann bleibt es stehen, dann wird es verschattet. Also dann habe ich ja vielleicht auch selbst im Sommer oder im Frühjahr die 5 Stunden gar nicht voll.
Ja, oder ich pack's halt, damit es keine Beine kriegt, hinter meine Frontscheibe. Dann hat es natürlich weniger Leistung, weil es nicht ausgerichtet ist, weil eine Scheibe davor ist. Deswegen habe ich mal mit 5 Stunden gerechnet. Ne? Also da werden jetzt sicherlich eine aufgeschrien haben, in Deutschland scheint da auch im Sommer 8 Stunden die Sonne. Ja, alles gut, aber wir haben eben nicht immer ideale Bedingungen und wir wollen nicht immer unser Solarpanel auch draußen stehen lassen, wenn wir nicht da sind.
Ja.
Und genau das ist der Punkt, weswegen ich so mit 5 Stunden rechne. Das ist für mich halbwegs okay. Klar kann es mehr sein, kann Worst Case aber auch weniger sein. Und ein guter Tipp ist zum Beispiel auch so flexible, tragbare Solarpaneele. Die kann man eben auch vorne in seine Frontscheibe stellen. Wenn die Sonne ganz gut da drauf scheint, kann das auch ganz gut zum Laden funktionieren. Und man kann eben einfach das Fahrzeug verlassen, ohne dass man Angst haben muss, dass das Solarpanel Beine bekommt.
Mhm. Vorhin hattest du auch bei den Powerstations mal das Thema Anschlüsse angesprochen. Das ist jetzt zwar ein kleiner Gedankensprung, aber es trifft schon auch das Thema jetzt insofern, als wir ja auch für ein Solarpanel dann einen Anschluss brauchen zum Laden. Also wir haben Eingangsanschlüsse sozusagen, und also Input und Output. Input zum Laden brauchen wir dann, wenn wir eben Solarpanel benutzen möchten, für dieses einen Solaranschluss. Dann 12 Volt und 230 Volt. Und ich glaube, das ist eigentlich mittlerweile bei den meisten Powerstations Standard, oder?
Ja, also das haben sie eigentlich alle. Für Solar gibt es entweder so einen Spezialstecker oder auch 2 Klemmen. Kommt ein bisschen drauf an. Aber das habe ich eigentlich bei jedem Gerät, dass ich diese Möglichkeiten habe zu laden. Wichtig ist natürlich, dass ich durch 12 Volt Laden nicht so schnell laden kann wie durch 230 Volt. aber die Anschlüsse haben eigentlich mittlerweile alle Powerstations, die ich so gesehen habe.
Und dann zur Stromentnahme überlege ich gerade mal, also unsere Powerstations, sowohl die selbstgebaute als auch die fertige, die haben einen 12-Volt-Ausgang, die haben USB-A.
Mhm.
Und ich meine auch, ja, USB-A und ich meine auch Power Delivery für Laptop. Und mindestens eine der beiden hat USB-C, bei der anderen weiß ich es nicht genau. Die fertige hat auch einen 230-Volt-Ausgang, also für die normalen Elektrogeräte. Bei unserer selbstgebauten müssen wir immer noch einen Wechselrichter mit dran klemmen.
Mhm. Ja, also
was fällt dir noch ein so?
Vielleicht, wer jetzt mit den ganzen USB-A und C und so weiter nicht weiß, was damit gemeint ist. Also kann man sich recht einfach merken. USB-A sind die viereckigen, die man verkehrt rum reinstecken, nicht verkehrt rum reinstecken kann. Ja, die kann man nur in eine Richtung reinstecken und versucht eigentlich generell das immer am Anfang verkehrt rum. Das ist USB-A.
Ja.
So die alten USBs. Dann gibt es die neueren USB-C, die sind so abgerundet an den Seiten und die kann ich quasi so rum und so rum reinstecken. Und dann gibt es die noch mit manchmal einem kleinen PD versehen für Power Delivery. Und das ist meistens notwendig für Laptops, die ich damit laden möchte. Also ein Tablet und ein Handy kann ich mit allen laden. Ein Laptop meistens, weil die viel Leistung brauchen, kann ich mit USB-A nicht laden und mit USB-C häufig nicht, weil die brauchen Power Delivery und also quasi einen USB-C-Anschluss mit einer speziellen Versorgung. Und dann kann ich auch einen Laptop dran laden. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen beim Kauf. Was braucht euer Laptop? Bei älteren Laptops habe ich sowas sowieso nicht, sondern da habe ich meist irgendein Ladegerät. Und generell empfehle ich euch immer, wenn ihr 12-Volt-Geräte nehmen könnt, also sprich, wenn ihr fürs Laptop ein Autoladegerät habt, ja, so ein 12-Volt-Ladegerät, fürs Handy ein Autoladegerät habt oder sowas, dann direkt dieses nehmen oder auch direkt USB an die Powerstation anschließen. Um Gottes Willen nicht ein Handy über den Ladestecker laden. Warum? Weil die Batterie, das habe ich vorhin gesagt, intern ja mit irgendwas zwischen 12 und 48 Volt arbeiten wird. Das heißt ja wenig und gleich Strom. Und für 230 Volt muss das Ganze transformiert werden. Und dabei entstehen Verluste. Also es wird nicht wirklich, also es geht nicht verloren, die Energie, die wird einfach in Wärme umgewandelt, die euch natürlich nicht nützt. Und demzufolge habe ich bei allen 230 Volt Geräten, kann man ruhig mal so 20-25% Verlust einplanen. Das heißt, wenn ihr euer Handy über einen 230-Volt-Ladestecker an eurer Powerstation ladet, dann braucht es 20-30% mehr Energie, als wenn es direkt über den USB-Anschluss ladet. Das gleiche gilt natürlich für den Laptop. Und je mehr Strom bzw. Energie so ein Gerät verbraucht und auch zum Laden braucht, desto mehr Verlust habt ihr auch dabei. Das ist noch wichtig zu wissen und zu beachten. Deswegen habe ich zum Beispiel in meinen Wohnmobilen immer versucht, so viel wie möglich mit 12 Volt zu betreiben, weil das eben die Standardbatteriespannung ist und dann nichts transformiert werden muss und ich demzufolge auch die größte Effizienz habe.
Und es gibt ja mittlerweile für fast alle Gerätearten auch 12 Volt Adapter oder 12 Volt Ladegeräte, besser gesagt. Also wir haben zum Beispiel auch für unsere Laptops welche. Die kann man sich relativ günstig kaufen.
Genau, und auch hier natürlich wieder beachten, die kosten auch Geld. Und das hat also wieder nichts mit Nachhaltigkeit dann zu tun, dass ich da besonders viel Energie spare, weil ich muss die erstmal kaufen, die müssen produziert werden. Aber es bringt natürlich wieder Komfort. Warum? Weil ich weniger Energie verbrauche und damit länger autark sein kann. Ne? Das ist also wieder eher ein Komfortgewinn, als dass ich wirklich damit Geld sparen kann.
Wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Powerstation-Systeme anschauen. Also ich als Laie sehe halt von Lidl bis Aldi und von Ecoflow bis Jackery gibt es mittlerweile so viele Angebote, dass ja selbst wir, die wir uns jetzt wirklich schon lange damit beschäftigen, manchmal so ein bisschen den Überblick verlieren. Und da gibt es ja preislich sehr große Unterschiede und ich gehe auch davon aus, dass in der Ausstattung und Qualität dort Unterschiede da sind. Was würdest du denn vorschlagen, wenn jetzt jemand, der da noch nicht so tief drin ist in der Thematik, sich so ein Gerät kaufen möchte? Auf was sollte man in erster Linie mal achten, um nicht sich irgendeinen Schrott ins Haus zu stellen? Oder was vielleicht dann auch sogar gefährlich werden kann bezüglich Brand oder Ähnlichem?
Also generell, erste Sache ist, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, wenn ich 230-Volt-Geräte anschließen möchte, also die ganz normalen Haushaltsgeräte, dann ist da ein Wechselrichter intern verbaut und der hat eine maximale Leistung. Die hat meist eine maximale Leistung und dann hat man eine maximale Peak-Leistung. Darauf muss ich erstmal achten, was möchte ich anschließen. Ne, wenn ich einen Föhn anschließen möchte oder gar ein Induktionskochfeld, was 2000 Watt braucht, dann muss ich darauf schauen, dass die Powerstation, also mindestens 2000 beziehungsweise mit ein bisschen 20% Reserve, eher 2500 Watt hat und schafft an Maximalleistung, damit ich das auch sinnvoll betreiben kann. Weil wenn das nur 1000 Watt hat, der Wechselrichter auf 230 Volt Maximalbelastung, dann wird es nicht funktionieren, weil wird die Sicherung ausgelöst und ich kann das Gerät nicht dran betreiben. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und hier gilt natürlich, je mehr Watt der Wechselrichter hat, je mehr Leistung der hat, desto teurer wird er erstmal grundlegend. Das heißt, die sehr preiswerten Geräte haben meist relativ einfache Wechselrichter. Ich muss dann auch ein bisschen darauf achten, habe ich da eine Sinusspannung dahinter oder habe ich quasi so eine Trapezspannung, wie man sagt, also die Wechselspannung, ist die quasi sauber wie zu Hause oder ist die ein bisschen diese Kurve, also dieser Strom geht ja, wechselt ja seine Richtung, ja, in den 50 Hertz quasi. Auch da nochmal Hinweis auf die Stromfolge. Und das kann man halt sehr günstig machen, dann ist das nicht so richtig sauber und das kann man teurer machen, dann ist es sauber. Und es ist wichtig für manche Geräte, also ein Nespresso zum Beispiel wird an so einem Billigwechselrichter nicht funktionieren. Also wird meist sowieso nicht funktionieren, weil der zu wenig Leistung hat. Aber darauf achten, genügend Maximalleistung und reine Sinuskurve muss draufstehen quasi. So, das ist Punkt 1, was sich unterscheidet. Und dann gibt's also so eine Powerstation besteht nicht aus einem großen Batterieblock, sondern die besteht im Normalfall aus vielen kleinen runden Batteriezellen. Ja, die werden zu Millionen Fabriken gefertigt und werden dann quasi von den Herstellern gekauft und zu Packs zusammengesetzt und mit Technik versehen und bilden dann quasi eine große Batterie. Und diese kleinen Batteriepacks können zwei verschiedene eigentlich Technologien enthalten heutzutage. Manchmal sind es auch viereckige Zellen, also es kommt wirklich, das kann sehr unterschiedlich sein, sieht man auch von außen nicht. Man müsste die Powerstation aufmachen und dann ist natürlich die Garantie weg. Wichtig ist eigentlich, was man guckt, ist das ein Lithium-Ion, also Li-Ion abgekürzt, oder ist es ein Lithium-Eisenphosphat, die FEPO meistens genannt. Das sind zwei unterschiedliche Batterietechniken. Die Lithium-Ion ist die etwas ältere Technologie, ja, die ist super preiswert, die ist sehr weit verbreitet, jeder Handy-Akku ist eigentlich ein Lithium-Ionen-Akku, der schon mal geflogen ist, hat festgestellt oder wird davor gewarnt, ja, wenn mein Handy raucht oder zwischen die Sitze fällt, soll ich das Personal holen, weil Brandgefahr. Das ist auch eins der Risiken bei Lithium-Ionen. Die können bei Beschädigungen eben Worst Case anfangen zu brennen oder gar explodieren. Sie haben auch den Nachteil, dass sie weniger Ladezyklen haben. Das heißt, ich kann sie weniger oft laden, bis sie quasi Kapazität verlieren. Und sie haben auch einen deutlichen Kapazitätsverlust durch Alterung. Die neuere Technologie und damit auch etwas besser, also alles hat aber Vor- und Nachteile, ist Lithium-Eisenphosphat, LiFePO, LiFePO 4, meistens abgekürzt. Da habe ich eben kaum Brandrisiko. Die sind auch umweltfreundlicher zu produzieren, haben aber quasi bei gleicher Kapazität höheres Gewicht und mehr Platzbedarf. Also sprich, die Batterien sind größer und schwerer gegenüber den Lithium-Ionen-Batterien und ich kann sie bei unter 0 Grad meistens nicht benutzen. Weil sie dann Worst Case nicht funktionieren oder beziehungsweise im besten Fall nicht funktionieren, im schlechtesten Fall kaputt gehen. Auch das alles nicht ganz genau, aber hinreichend sozusagen näherungsweise für euch erklärt, um es nicht zu kompliziert machen.
Nur noch kurzer Einwurf dazu. Einige Hersteller haben auf dieses Null-Grad-Thema bereits reagiert und haben so kleine Heizungen dann in ihre Geräte eingebaut. Wie effizient das ist, mag ich nicht beurteilen, aber gibt es inzwischen auch.
Ja, funktioniert. Es braucht natürlich wieder Strom und ich kann die Powerstation natürlich auch in den Wohnraum ja, vom Wohnmobil einfach stellen und dann ist es auch warm genug. Aber es muss man beachten, wenn man es in der Heckgarage oder so stehen hat, wenn es sehr kalt ist, kann das ein Thema sein. Und sie sind teurer und laden auch langsamer gegenüber Lithium-Ionen. Also ne, alles hat Vor- und Nachteile. Die meisten größeren Powerstations haben eigentlich Lithium-Eisenphosphat-Akkus drin. Das macht auch eigentlich am meisten Sinn, was halt eben in der Größe auch deutlich sicherer ist. Und dann, und das sieht man überhaupt nicht, gibt es diese Zellen, die da drin sind, in sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen. Die werden beim Produktionsprozess vermutlich getestet und dann einsortiert und dann gibt es eben preiswertere und teurere. Manche entladen sich schneller, manche gehen schneller kaputt und wir sehen überhaupt nicht, welche Zellen die einzelnen Anbieter verbauen. Das heißt, wie häufig ihr die Powerstation laden und entladen könnt. Also meistens sind es mehrere tausend Male, aber ob die das wirklich erreichen und wie schnell die quasi altern, das kann man eigentlich nur durch einen aufwendigen Labortest rausfinden, indem man die Powerstation halt wirklich mehrere hundert bis tausend Mal komplett lädt und entlädt. Und das braucht natürlich viel Zeit. Also das können wir bei uns überhaupt nicht realisieren, weil wir kein Labor dafür haben. Und auch die wenigsten Labore kriegen das überhaupt hin. Und da muss ich so ein bisschen quasi vertrauen, dass die Hersteller schon keinen Mist einbauen. Da könnte man natürlich sagen, ja, je teurer das Gerät, desto besser ist es wahrscheinlich. Aber wir wissen aus der Praxis, das kann so sein, muss aber nicht. Ich würde die Finger lassen von sehr, sehr preiswerten Geräten, deren Hersteller ich noch nie gehört habe. Es sei denn, der Preis ist wirklich super wichtig und es ist jetzt auch egal, ob die 5 Jahre oder 10 Jahre hält, dann mag das okay sein. Es kann sinnvoll sein, ansonsten ein bisschen auf Marke zu achten, aber es ist halt leider nicht wirklich ein Garant dafür, dass das Gerät super ewig hält. Und die Geräte sind auch noch viel zu neu, um halt im großen Stile Langzeiterfahrung zu haben. Kann ich da jetzt als Käufer irgendwas machen und irgendwas rausfinden? Nein. Ihr könnt euch natürlich Tests angucken. Ihr könnt bei den Tests gucken, wurde da wirklich geladen und entladen? Dann wurde zumindest ja geguckt, passt die Kapazität, die der Hersteller angibt? Also das ist schon mal sehr wichtig. Aber über die dauerhafte Leistung, über Haltbarkeit sagt das alles nichts aus. Und da werden wir wohl erst in den nächsten Jahren so langsam Informationen darüber kriegen, wie das ist. Ich komme gleich noch zu ein paar Fehlern, die man machen kann. Ich habe definitiv auch schon eine quasi damit zerstört im Test. Komme aber gleich noch zu bei den Fehlern. Also das, wie gesagt, erstmal zu den Batterien. Guckt also, dass das Lithium-Eisenphosphat ist. Wenn es nicht angegeben ist, dann fragt entweder nach oder lasst im Zweifel die Finger davon. Gerade wenn es sehr günstig ist, kann es sein, dass Lithium-Ionen-Akkus verbaut sind. Und dann, ja, wenn ich drin und trocken betreibe und nicht beschädige, ist das alles kein Thema. Aber dann habe ich eben so ein gewisses Brandrisiko und das ist vielleicht im Campingfahrzeug nicht das, was ich unbedingt möchte.
Du hast jetzt gerade immer wieder das Thema Alterung erwähnt. Bei uns ist es so, dass wir immer versuchen, die Batterien, also sämtliche Batterien tatsächlich, von Geräten, die wir während unserer längeren Mexiko-Aufenthalte hier lassen, nicht vollgeladen zu lagern. Weil eben dann der Alterungsprozess beschleunigt wird. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang immer falsch gemacht. Ich habe dann immer schön alles nochmal richtig vollgeballert, bis der Halil irgendwann mal sagte, mach das bitte nicht mehr. Was wäre denn da ungefähr für einen Prozentsatz zu empfehlen? Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt alle Menschen 6 Monate in Mexiko überwintern, aber wenn man sich so eine klassische Campingsaison anguckt, dann geht die ja normalerweise in erster Linie Frühjahr, Sommer, vielleicht noch ein bisschen in den Herbst rein und dann habe ich ja mindestens mal auch noch zwischendurch etliche Wochen bis vielleicht sogar ein paar Monate eine Pause drin, wo ich dann unter Umständen auch so eine Powerstation nicht nutze.
Also was absolutes Gift für jede Batterie ist, ist eine Tiefenentladung, also eine vollständige Entladung, das heißt 0%, das killt dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die meisten Batterien, also sowohl die im Auto als auch die in einem Handy, als auch die in der Powerstation. Das muss nicht immer passieren, aber das kann passieren und es macht sie, also beschädigt sie auf jeden Fall. Ja, das heißt, die Kapazität wird dadurch deutlich geringer. Das ist Gift. Also leer, richtig leer, sollte sie auf keinen Fall werden. Es gibt da zwar Schutzmechanismen an vielen Batterien dran, dass man sie nicht quasi mit einem Gerät so sehr entleert. Ja, die haben dann meistens einen Entladestopp. Aber die haben ja alle eine Selbstentladung. Also das heißt, die Kapazität oder die Energie sinkt im Laufe der Zeit. Und wenn ich sie nicht nutze, ist sie halt irgendwann einfach tiefenentladen. Und man sagt so, zwischen 20% und 80% sollte man Batterien betreiben. Übrigens das Gleiche für Lithium-Ionen und auch Lithium-Eisenphosphat, also auch euer Handy, ist am besten zwischen 20% und 80%. Es geht natürlich immer ein bisschen konträr dazu, für was wir es eigentlich brauchen, weil wir wollen ja eigentlich schon die volle Kapazität haben, weil wir ja den Strom möglichst lange benutzen wollen, also die Energie möglichst lange benutzen wollen. Und da geht das natürlich ein bisschen konträr. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr eure Batterie ab und zu mal voll lädt oder ladet, wenn ihr es braucht. Aber, also zum Beispiel mein Telefon hat so eine Funktion, da kann ich halt sagen, hey, lade das nur auf 80%.
Ja.
Und dann kann ich eben zu Zeiten, wo ich eben unterwegs bin und die 100% brauche, kann ich das umschalten, dann lädt es die voll. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin, lädt es immer nur auf 80%, damit die Batterie einfach geschont wird. Und das wirkt sich definitiv sehr, sehr positiv auf die Lebensdauer des Akkus aus. Also darauf sollte ich achten. Das heißt, wenn ich die Batterie einwintere, idealerweise nicht kalt betreiben, also vielleicht zu Hause hinstellen, wo sie es ein bisschen wärmer hat, ja, nicht unter Null kommt. Und dann einfach ab und zu mal gucken. Die haben ja alle so eine Anzeige. Das heißt, ich schalte die kurz an und dann sehe ich ja, wie ist die Kapazität. Und wenn die zwischen 20% und 80% ist, dann ist das alles fein. Und wenn sie halt anfängt, unter die 20% zu fallen, dann lade ich die einfach wieder so Richtung 80%. Wenn ich die nur 70% lade oder 60 oder 50, ist das völlig okay. Aber darauf sollte ich achten und sie, wie gesagt, auf keinen Fall völlig entladen. So, und was eben halt vielleicht auch noch passiert, das ist auch noch so ein Thema, diese Batterien oder diese Powerstations haben ja alle ein Batteriemanagementsystem, was sich eben darum kümmert, dass die einzelnen Zellen alle gleichmäßig geladen werden, dass die nicht tiefenentladen wird und so weiter. Und irgendwann schaltet sich das eben ab. Und es kann durchaus sein, dass die Batterie dann quasi zwar noch in Ordnung ist, aber sich abgeschaltet hat und ihr das nicht mehr reparieren könnt, weil die einzelnen Zellen geladen werden müssen. Es kann manchmal helfen, wenn ich so eine Powerstation oder auch meine Lithium-Akkus im Wohnmobil, wenn die tiefentladen sind, dass ich die einfach super lange einfach mal lade. Also einfach mal ein paar Tage am Strom lassen. Ich habe damit schon Akkus wieder hingekriegt. Die hatten dann zwar weniger Kapazität, aber die liefen wieder. Ich habe aber auch schon mal eine Powerstation tatsächlich im Test wirklich richtig tiefentladen, über Wochen auch stehen lassen und die ließ sich nicht mehr wieder beleben. Die hat zwar dann geladen auf 100% in ein paar Stunden und dann ist sie aber nach 2 Minuten Betrieb ist die Spannung eingebrochen und sie war halt nach 2 Minuten Betrieb sofort wieder leer, obwohl sie eigentlich voll geladen war. Und da waren dann einfach einzelne Zellen oder vielleicht auch alle wirklich defekt. Wenn man Bastler ist oder so ein Reparaturcafé hat, dann kann man da natürlich mal vorbeigucken. Das kann man austauschen, die einzelnen Zellen. Man muss die halt messen, das ist alles ein bisschen aufwendig und man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann das im Grunde reparieren. Der Hersteller wird es euch nicht reparieren. Er wird immer sagen, es ist ein Totalschaden, macht es neu. Mhm. Aber mit ein bisschen Know-how kann man auch die wieder reparieren, wenn man das möchte.
Und wenn wir schon bei Fehlern sind, was passiert denn, wenn ich die Powerstation überlaste? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Verbraucher dranhängen habe, gleichzeitig die extrem viel Spitze ziehen. Ich sage jetzt mal Föhn und Wasserkocher. Oder wenn ich einen habe, für den die Leistung der Powerstation nicht ausgelegt ist. Also die hat vielleicht 1000 Watt und ich habe ein 2000 Watt Gerät dranhängen.
Und dann schaltet die im Normalfall ab. Also sie hat einen Schutzschalter drin und wenn die zu viel Leistung angefragt wird und die Powerstation das nicht leisten kann, dann schaltet die ab. Also dann kappt die Stromverbindung und dann passiert einfach gar nichts im Normalfall.
Ich habe es mich noch nie getraut auszuprobieren bei unserer.
Ja.
Ich habe immer schon den leisen Zweifel, ob man damit einen Föhn betreiben kann, weil das wäre für mich echt wichtig, aber ich habe mich noch nie
so
ganz.
Das kann an sich, also
ja,
ich kann nicht dafür garantieren. Ich weiß ja nicht, wie sie gebaut ist, aber im Normalfall hat die einen Schutzschalter und wenn sie mit dem Föhn nicht klarkommt, dann geht sie halt aus. Ne? Ein bisschen drauf achten, einzig, wenn die nicht so groß ist, dass du sie nicht leer nuckelst, wenn es funktioniert. Mhm. Aber ansonsten ist da eigentlich ein Schutzschalter drin und schaltet einfach ab.
Okay. Und ein Diskussionspunkt, den wir, glaube ich, auch schon in einer vergangenen Folge mal behandelt hatten, ich erinnere mich aber nicht mehr ganz genau an das Ergebnis, ist ja immer die Frage, ob ich so ein Gerät tatsächlich direkt an den Stromanschluss meines Wohnmobils hängen kann. Also anstatt Landstrom oder Wohnwagen vor allem auch, ne? Bei uns ist ja das Thema Wohnwagenversorgung auch sehr relevant. Das heißt, ich habe also die Steckdose, wo ich normalerweise meinen Landstrom anschließe und man sieht und hört immer wieder bei den Herstellern, dass man das mit einer Powerstation genauso machen kann und wir haben es auch schon gemacht. Aber irgendwer sagte mal, ich glaube, es war sogar ein Nutzer, oder ein Hörer von uns, dass das wohl gar nicht so unkritisch sei. Da hattest du dich auch mal näher mit beschäftigt.
Ja, also rein theoretisch funktioniert das. Das heißt, ich kann an der Powerstation einfach 230 Volt Ausgang, gehe ich mit meinem Kabel ran, kann ich ja über Schuko-Adapter auf CE und von CE wieder quasi ins Wohnmobil gehen und kann das anschließen, weil es kommen ja 230 Volt raus, Landstrom ist 230 Volt und wenn die Kapazität nur hoch genug ist und die Leistung hoch genug ist, dann passt es im Normalfall. Ihr müsst natürlich ein bisschen darauf achten, der beim Wohnwagen nicht so sehr, aber beim Wohnmobil, der lädt natürlich dann auch die Batterien über Landstrom. Das heißt, es nuckelt euch unter Umständen eure Powerstation sehr schnell leer. Aber im Grunde könnte ich mir überlegen, wenn ich eine große Powerstation habe, dass ich die doch einfach nutze, um mein Wohnmobil damit autark zu betreiben, weil dann habe ich quasi ein Wohnmobil, was vielleicht keine großen Batterien hat, plötzlich autark gemacht. Das funktioniert auch erstmal so grundlegend. Das birgt aber ein quasi Risiko, was viele nicht auf dem Schirm haben, nämlich der FI-Schutzschalter in eurem Wohnmobil, also der Fehlerstromschutzschalter.
Ach ja, genau, das war das.
Funktioniert dann nicht mehr. Warum? Der ist ja dafür da, um, wenn quasi zwischen Erde und Leitung irgendwo eine Verbindung herrscht, die ja nicht sein soll, ja, dann ist das gefährlich, weil die Erde ist ja dafür da, um euch zu schützen, dass ihr keinen Schlag bekommt. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann löst der FI aus. Also auch hier alles sehr stark vereinfacht, damit es wirklich jeder so ein bisschen mitnehmen kann. Und der funktioniert nicht mehr, weil die Powerstation selber nicht geerdet ist. Und dafür gibt es aber spezielle Fehlerstromschalter oder Personenschutzschalter, kommt ein bisschen drauf an, ja, jeder Hersteller bezeichnet es ein bisschen anders. Und das kann ich tatsächlich zwischen meine Powerstation und mein Campingfahrzeug dann schalten und dann kann ich dieses Problem sozusagen ausmerzen und dann kann ich das auch benutzen.
Ich erinnere mich wieder, das war auch die Aussage, die wir von Fendt bekommen hatten auf Anfrage. Also das heißt, entweder so ein Gerät hat halt so einen internen Fehlerstromschutz.
Haben die im Normalfall nicht, kann ich dir sagen.
Erbaut?
Also gibt es die wenigsten, die das haben, was eigentlich nicht notwendig ist, weil die dafür halt nicht vorgesehen sind. Aber ich kann den eben dazwischen schalten. Also kann ich einzeln kaufen, kosten 20, 30, 40 Euro. Gibt es in verschiedenen Varianten, so mit Schuko und auch mit CE. Schuko, ja, wissen wir wieder, ist eigentlich nicht erlaubt, ne? Aber geht im Grunde, kann ich quasi zwischenschalten und dann habe ich dieses Thema aus der Welt geschafft. Also es funktioniert auch ohne den, das ist nicht das Thema, aber wenn ihr eben, das ist, und das, da ist viel Sicherheit dabei, weil Strom ist eben gefährlich, ja, also einmal an ein ungeschütztes 230 Volt Kabel einen kurzen Stromschlag bekommen, kann euch halt auch nach Monaten oder ich glaube sogar Jahren euer Herz immer noch aus dem Takt bringen und euch den Tod bringen. Das ist das Gefährliche. Das muss nicht passieren, ja. Wenn jetzt manche sagen, ja, ich habe schon so auf den Schlag gekriegt, ist nie was passiert. Ja, tausendmal, ja, berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann beim tausendersten Mal ist es halt trotzdem passiert und davor seid ihr halt dann nicht geschützt und deswegen diesen FI-Schalter dazwischen packen.
Ja, es war jetzt wieder ein Parforce-Ritt durch die Powerstations. Ich überlege gerade mal, ob ich noch Fragen an dich habe. Ich glaube im Moment nicht. Vielleicht machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung gegen Ende der Folge, weil es war jetzt doch sehr, sehr viel Information, wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, also überlegt euch, welche Geräte ihr anschließen wollt, wie lange die betreiben wollt. Das ist das Erste. Guckt euch die Wattzahlen an, multipliziert das mit der Dauer, die es betreibt, in Stunden. Und dann habt ihr die Kilowattstunden, die ihr an Verbrauch habt pro Tag. Dann überlegt ihr euch, wie lange möchte ich autark sein. Multipliziert also den Verbrauch pro Tag mit den Tagen, die ihr autark sein wollt. Und dann habt ihr im Grunde die Kapazität, die eure Powerstation zur Verfügung stellen muss. Das könnt ihr mit Solar natürlich verlängern. Ja, mit Solar guckt ihr wieder, die haben eine Watt-WP-Angabe, Watt-Peak. Wir können grob damit rechnen, dass diese Angabe reinkommt. Deswegen auch einer der Gründe, warum ich so 5 Sonnenstunden am Tag gerechnet habe, weil die natürlich nicht immer mit 100% laden, sondern vielleicht mit 80, aber deswegen gehe ich auf die 5 Stunden. So, rechnet einfach mit den 5 Stunden, das Watt-Peak. Das an Strom kriegt ihr in eure Powerstation rein. Das verlängert also entsprechend eure Autarkie. Damit könnt ihr so ein bisschen berechnen, was ihr braucht. Und dann guckt ihr noch, was ist das stärkste Gerät, was ich anschließe? Was hat die größte Leistung? Und schaut, also gerade wenn das sind meist Geräte, die über 230 Volt angeschlossen werden, was ist die Maximalleistung, die meine Powerstation auf 230 Volt leisten kann? Kann die das? Wenn ja, gut. Wenn nein, brauche ich halt ein größeres Modell. Beachtet Größe und Gewicht bei den Powerstations. Ja, das Ding muss irgendwo stehen und es wiegt halt auch etwas. Das sollte ich also mit beachten. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Achte darauf, dass es die 4x4 Akkus idealerweise drin hat. Wenn ihr es nicht wisst, was drin ist, fragt nach. Lasst im Zweifel die Finger davon. Wichtiger Tipp noch, ständig gibt es irgendwo irgendwelche Angebote und Sales. Auch wir haben immer wieder Angebote auf unserer Seite. Wenn ihr auf campercell.de geht, oben im Menü unter Service gibt es Campingangebote. Wenn es da wirklich gute Angebote gibt, packen wir die rein. Viele Angebote sind Dauerangebote. Ja, es gibt dann ständig 10% Rabatt auf irgendwelche Powerstations. Ob das jetzt, wie soll ich sagen, den Betrug ist das nicht, ne? Aber ihr wisst, worauf es hinaus geht. Wenn es ständig 10% gibt, ist es eigentlich kein gutes Angebot, weil es ist halt dauerhaft. Wir versuchen, die Sachen rauszusuchen, die wirklich gute Sales sind. Man kann wirklich Schnäppchen machen zu den Black Weeks, also Black Friday und so weiter, einmal im Jahr. Aber achtet da mal darauf, was kosten die Geräte normalerweise, macht einen Preisvergleich. Wir gucken uns das auch eigentlich immer an, wenn wir Schnäppchen posten. Achtet darauf und dann kauft euch halt ein Gerät, was quasi für eure Ansprüche, die ihr euch da gerade ausgerechnet habt, eigentlich passt.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Sebastian, für die Vorbereitung. An dieser Folge war ich ja sozusagen im Vorfeld gar nicht beteiligt. Und wenn ihr Lieben da draußen noch im Nachgang Fragen dazu habt oder Gedanken oder auch Hinweise, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns entweder an podcast@camperstyle.de oder schickt uns eine Nachricht, entweder schriftlich oder eine Sprachnachricht an WhatsApp. Da haben wir den entsprechenden Link immer in der Folgenbeschreibung. Gebt uns gerne euer Feedback, wie euch auch mal so ein sehr ausführlicher Deep Dive zu so einem Thema gefällt. Dann können wir gucken, ob wir sowas öfter mal bringen. Und ja, ansonsten schreibt uns auch so gerne euer gesammeltes Feedback wie immer.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.